Erster Vortrag beim IMI-Kongress Manöver als gefährliche Machtdemonstration. Und wir haben hier so ein schönes Panzerchen. Ich will aber zuerst mal klären, was ist eigentlich überhaupt ein Manöver? Wenn man da so ein bisschen sucht, findet man bei der Bundeswehr eine Definition. Was ist ein Manöver? Ein Manöver ist eine möglichst realitätsnahe militärische Übung. Dabei können Manövermunition, Simulationstechnik, aber auch scharfe Munition eingesetzt werden. Meist finden Manöver auf Übungsplätzen in speziellen Übungslufträumen oder in einem dafür ausgelegten und angemeldeten Seegebiet statt. Ansonsten haben Sie noch erklärt, dass auch das Wenden von Schiffen als Manöver bezeichnet wird. Soweit mal die Definition. Was dabei politisch wichtig ist, ist diese Formulierung: meist finden Manöver auf Übungsplätzen und speziellen ausgewiesenen Bereichen statt, ist natürlich eine sehr euphemistische Formulierung, weil insbesondere die großen Manöver so sind, dass sie quasi ganz, zum Teil ganze Länder umfassen. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Das Manöver politisch durchaus eine sehr, sehr wichtige Geschichte sind, zeigt sich an dem Beispiel, was viele nicht wissen, dass bei der Spiegel-Affäre damals, 1962, der ursprüngliche Anlass, nämlich der Bericht, ein Bericht von der Stabsrahmenübung Falex 62 war. Und das war die erste Übung, das erste Manöver, bei dem quasi ein Dritter Weltkrieg konkret durchgespielt wurde mit einem großen sowjetischen Angriff. Und man hatte quasi damals, und die politische Gemengelage ist so, dass das bis heute nicht geändert ist, dass die nukleare Komponente Teil der NATO-Politik ist. Und man hatte quasi das Szenario, dass eine Atombombe explodiert auf einem Fliegerhorst der Bundeswehr und dann entsprechend quasi ein Atomkrieg läuft. Und dieses Übungsszenario ist an diesem Manöver konkret geübt worden. Der damalige Oberst Alfred Martin hatte das dem Spiegel gesteckt. Und dann kam es zu dem berühmten Spiegeltitel »Bedingt abwehrbereit«. Und damals sind ja dann Rudolf Augstein vorübergehend festgenommen worden und schlussendlich musste aber der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß zurücktreten. Politisch wichtig finde ich, es ging tatsächlich ursprünglich um ein Manöver und ich glaube, dass wenn wir später quasi zur heutigen politischen Gemengelage kommen, zeigt es halt einfach, also welche politisch-militärische Bedeutung Manöver auch haben. Das ist eine typische Mitteilung, die ihr jetzt wahrscheinlich nicht lesen könnt, weil sie schriftmäßig zu klein ist. Eine typische Mitteilung eines Manövers, wie es relativ häufig stattfindet. Das habe ich da jetzt mal rausgesucht, Gemeinde Egelfing, Gemeinde Hugelfing und Gemeinde Obersöchering. Da findet quasi eine Gefechtsübung mit Kfz-Spähtruppenausbildung in der Nacht statt mit einer Gesamtstärke von 160 Soldaten, 18 Radfahrzeuge und die stören also die Bevölkerung dort in ihrer Nachtruhe. Das wird angekündigt. Und der Landrat schreibt, der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. Gleichzeitig wird auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und dergleichen ausgehen, hingewiesen. Sollten derartige Gegenstände aufgefunden werden, ist die nächste Polizeiinspektion zu verständigen. Etwaige Übungsschäden sind innerhalb eines Monats bei der zuständigen Gemeinde anzumelden. Und so weiter. Was wichtig ist, solche kleinen Manöver, solche Übungen sind was eben nicht nur in diesen ganzen abgezäunten Bereichen stattfindet, sondern was relativ viel stattfindet innerhalb quasi der ganz normalen Ortschaften. Und insofern ist es was, was man, solche Mitteilungen findet man relativ viele. Wir haben als Abgeordnete Einladung zu diesen Übungen und Manövern bekommen. Diese zwei Herren, die man auf diesem Bild sieht, die haben die nicht nur diese Einladung angenommen, sondern haben auch noch quasi da einen Kurs dabei gemacht. Das war notwendig, damit sie jetzt auch in der Regierung quasi da entsprechend mit agieren können. Es wird ja tatsächlich spekuliert, ob die Grünen das Verteidigungsministerium bekommen. Da sind tatsächlich die zwei militarisierten Herren da Kandidaten dafür. Das eine ist Cem Özdemir und das andere ist Tobias Lindner. Tobias Lindner war mein Sprecherkollege in der letzten Legislaturperiode. Und was ich inzwischen von Journalisten als einen interessanten Hinweis bekomme, ist, bisher waren ja drei Fraktionen in der Opposition, die auch mal die eine oder andere Information weitergegeben haben. Tja, und zwei davon sind jetzt in der Regierung und die dritte ist völlig dezimiert. Und damit wird es natürlich deutlich schwieriger, da entsprechend Informationen rauszugeben. Was ich mit dem Bildchen zeigen wollte, ist, wir wurden als Abgeordnete auch zu diesen Manövern und Übungen immer wieder mal eingeladen. Einmal habe ich sowas auch mal mitgemacht beim Gefechtsübungszentrum, als wir uns das angeguckt haben. Gibt schöne Filmchen von. Da hat Rot gegen Blau gekämpft. Rot hat angegriffen. Und Blau hat verteidigt. Alles jetzt so, wie man sich's vorstellt. Und wir haben dann einen Häuserkampf quasi beobachtet. Ich kann das auf Nachfragen auch nochmal genauer beschreiben. Das hier ist eine Anfrage, in der ich vor anderthalb Jahren, als Corona begonnen hatte, mal abgefragt hatte, was eigentlich an Manövern und Übungen weiterhin stattfindet. Weil da wird Claudia sicher noch mal drauf eingehen in ihrem Bereich. Es damals so war, dass das Großmanöver Defender 2020 stattfand und teilweise stattfinden sollte. Es ist teilweise abgesagt worden. Aber sie haben das so gemacht, und das schreibt der damalige Staatssekretär Peter Tauber in der Antwort relativ offen. Ich habe gefragt, also warum werden diese quasi Manöver und Übungen und so weiter einfach fortgeführt? Und er schreibt relativ offen, naja gut, man würde halt darauf achten, dass die entsprechenden Auflagen erfüllt würden, aber ansonsten würde man die durchführen. Und die Frage war dann auch noch, welche? Und da sieht man jetzt quasi die Liste, die dann insgesamt bis auf 101 Manöver und Übungen in der Zeit quasi direkt danach sich beziehen. Politisch wichtig ist, dass unter Manöver sowohl welche verstanden werden können, die zum Beispiel 30 Soldaten betreffen, bis hin quasi zu solchen Großmanövern wie zum Beispiel Defender 2020 oder jetzt 2021, die dann vierstellige, zum Teil fünfstellige Anzahl von Soldatinnen und Soldaten umfassen. Was interessant ist, ist, dass Sie hier auch so ein bisschen andeuten, die Funktion, die Manöver haben. Sie versuchen zu erklären, dass quasi für die Einsätze der Bundeswehr entsprechende Manöver notwendig seien. Es ist ungefähr, glaube ich, ein Drittel, ja, ungefähr quasi die, wo es dann immer steht, einsatzvorbereitende Ausbildung bei den entsprechenden Manövern, die da stattfinden. Das ist ein Hinweis, den ich noch mit reingenommen habe, den Mari gefunden hat. Wenn wir über Manöver reden, ist es so, dass man natürlich im Ersten vor allem daran denkt, dass quasi Landstreitkräfte Manöver machen. Die Definition, wie sie am Anfang war, ist, selbstverständlich sind nicht nur Landstreitkräfte damit gemeint, sondern quasi auch Luft und See und wie Mari mit diesem Zitat hier gefunden hat, ist es auch so, dass inzwischen sich die Bundeswehr an Weltraummanövern beteiligt. Ich zitiere mal, inzwischen nimmt Deutschland regelmäßig am wichtigen Weltraumplanspiel Schriever Wargames nennen sie das, teil und hat sich 2019 der internationalen Combined Space Operations Initiative angeschlossen, der neben den Five Eyes States, USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland nur noch Frankreich angehört und in deren Rahmen die Zusammenarbeit in der Operationsführung, Weltraumlagern zum Schutz von kritischen Weltrauminfrastrukturen verbessert werden soll. Was ist das quasi politische Ziel von den verschiedenen Manövern? Das lässt sich eigentlich relativ deutlich bei den jeweiligen Begründungen rauslesen. Hier ein Manöver aus dem Jahr 2006, Thetford Jaguar, wo sie relativ offen schreiben und sagen, dass bei diesem Manöver quasi der Zugang zu Rohstoffen geübt wird. Ich zitiere, NATO-Vertreter sprachen von einem reinen Planspiel. Ein Zusammenhang mit Überlegungen, die NATO zum Schutz von Rohstoffreserven in Westafrika einzusetzen, bestehe nicht. Der NATO-Oberbefehlshaber für Europa, General James Jones, hatte Ende April gefordert, die Allianz müsse verstärkt die Transportwege von Öl und Gas sichern. Als Beispiel nannte er das nigerianische Niger-Delta. Das Ganze fand auf den kapverdischen Inseln statt und es wurde quasi mit Scheinangriffen geübt. In dem Fall 7.800 Soldaten der NATO Response Force und es ging relativ offensichtlich um Zugang zu Rohstoffen. Ein zentrales Moment von Manövern wird hier beschrieben. Ich hatte noch ein zweites, das war allerdings die Bild-Zeitung, die wollte ich nicht verwenden. Da hieß es Russland-Manöver. Das ist jetzt hier zumindest bei dpa, zumindest sprachlich korrekter geschrieben. Bundeswehr probt Manöver zur Russland-Abschreckung. Sehr klar, sehr eindeutig formuliert. Und interessant ist, das habe ich jetzt gerade auch bei einer Veranstaltung am Hambacher Schloss erlebt, dass Manöver und Übungen heftigst kritisiert werden, aber natürlich nur dann, wenn es die anderen, insbesondere Russland oder China, tun. Hier gibt es eine schöne Meldung. Großmanöver Sabbat. Russland probt den heißen Krieg. Russland plant ein Megamanöver und tarnt es als Minimanöver. Vor allem im Baltikum sorgen sich die NATO-Mitgliedstaaten, dass das Manöver nicht rein defensiv sein könnte. Am Anfang dürfte der Kampf gegen Aufständische stehen, am Ende der totale Atomkrieg gegen die NATO. Russland wird für ein Großmanöver in Osteuropa vermutlich rund 100.000 Soldaten mobilisieren. Nach eigenen Angaben sollen aber weniger als 13.000 Soldaten teilnehmen. So umgeht Russland international verbindliche Transparenzpflichten. NATO-Vertreter äußerten sich besorgt, dient das Manöver ausschließlich defensiven Zwecken. Entsprechend aufmerksam beobachtet der Westen die neue Übung, die Mitte September Moskaus größtes Militärmanöver seit dem Kalten Krieg werden könnte. Naja, die NATO macht es aber umgekehrt. Es ist so, dass relativ offen die Rand Corporation in einem Planspiel beschreibt, quasi, dass es innerhalb von 60 Stunden möglich ist, quasi bis an die Außenbezirke von Tallinn und Riga, dass die von russischer Seite quasi erreicht würden. Wir kennen dieses Szenario, was da läuft, die sogenannte Suwalki-Lücke. Das ist bei den baltischen Staaten quasi und St. Petersburg. Und da gibt es quasi eine kleine Lücke. Und das ist das, was quasi bei der NATO herausgefunden wurde, dass das quasi die Achillesferse sei. Und man beschreibt es in diesem Papier der Rhein-Corporation, ist es eigentlich relativ offen. Vielleicht in dem Fall wichtig, dass hier quasi der Bereich von Manövern und Stationierung von Truppen fließend ist, im Falle von Osteuropa. Wir haben ja da den Klassiker, dass es eine Stationierung von auch Bundeswehrtruppen gibt im Rahmen von Enhanced Forward Presence, die allerdings alle 9 Monate ausgetauscht werden, damit sie quasi nicht dauerhaft stationiert sind. Ihr kennt die Geschichte, weil das sonst quasi der NATO-Russland-Akte widersprechen würde. Also tauscht man die immer wieder aus. Und es wird quasi beschrieben, und ich habe das jetzt ja gerade bei dieser Veranstaltung da auf dem Hambacher Schloss mehrfachst erklärt bekommen, die Bedrohung sind also Russland und China. Und jetzt kann man sich mal, also rein quantitativ mal diese Rüstungsausgaben angucken. Ich hatte das dort auch benannt, aber dann sagt der Präsident des BACS, also Bundesakademie für Sicherheitspolitik, das sei absurd, dass ich sagen würde, die NATO-Staaten würden ein Vielfaches an Militär ausgeben wie China oder Russland. Hier sind die konkreten Zahlen. Interessant ist, dass es da selbst quasi innermilitaristisch Akteure gibt, wie Harald Kujat, der sagt, das sei völlig absurd, einseitig, unvollständig, in einer rationalen Überprüfung nicht standhaltend. Putin weiß, dass dies die völlige internationale Isolation zur Folge hätte mit unübersehbaren politischen und wirtschaftlichen Folgen für das Land, sollte quasi aus solchen Manövern ein heißer Krieg werden. Es wird jetzt wieder formuliert von Seiten Ukraine, dass es soweit sei. Auf meine Frage da auch bei dieser Debatte im Hambacher Schloss, wer konkret greift, würde eigentlich Deutschland angreifen, habe ich keine Antwort bekommen, sondern es wurde mir erklärt, Russland sei eine Bedrohung. Diese Manöver hier eines der größten, sehr nett überschrieben, Hollywood im Fjord. Hier wird relativ klar quasi geübt, Angriffe gegenüber Russland. 50.000 Soldatinnen und Soldaten, 8.500 der Bundeswehr. In Norwegen übt die NATO mit ihrem größten Manöver seit dem Kalten Krieg den Ernstfall. Soldaten proben hier unter schwierigen Bedingungen und die Armeen zeigen, was sie haben. Russland fühlt sich provoziert. Im Übrigen, das war eines dieser Manöver, wo es eine Einladung an die Mitglieder des Verteidigungsausschusses gab. Inzwischen bereue ich es fast, dass ich nicht hingegangen bin, aber irgendwie war mir nicht danach. Ein weiteres Manöver, was auch direkt quasi an der Grenze zu Russland stattfindet, Beltop immer wieder stattfindet, Beltops 50, ich zitiere mal, Beltops 50 nehmen 18 Nationen teil, die 16 NATO und 2 Partnernationen werden ungefähr 40 Kriegsschiffe, 60 Flugzeuge und 4.000 Personal. Für das Ende von Beltops ist eine amphibische Demonstration durch eine United States Marine Infantry Brigade an der Küste Litauens vorgesehen. So, und jetzt ist es ja so, dass die NATO durchaus die Atomwaffen mit in ihrem Arsenal hat, also werden die auch entsprechend bei solchen Übungen quasi mit, spielen die mit eine Rolle. Das ist relativ wichtig, weil wir jetzt ja gerade konkret auch eine politische Auseinandersetzung haben, als Annegret Kramp-Karrenbauer als noch geschäftsführende Verteidigungsministerin darauf hingewiesen hat, dass quasi die NATO die Atomwaffen quasi in ihrem Eskalationsszenario mit drin hat und dass die auch eingesetzt werden könnten, ist sie interessanterweise von Rolf Mützenich quasi zurechtgewiesen worden, das sei eskalierend quasi, wenn das entsprechend beschrieben wird. Ich meine, er hat völlig recht, dass das eskalierend ist. Es ist aber leider so, dass das quasi Teil quasi der klassischen NATO-Politik ist. Genau. Und bei dieser Übung Stedford Newn ist es so, dass sowohl quasi konventionelle als auch mit Atomwaffen bestückte Kampfjets Teil dieser Übung sind. Ein wichtiger Aspekt bei diesen ganzen Übungen, Manövern ist, dass es im Grunde genommen ständig zu Fasszusammenstößen kommt. Der Vincent Stewart wird mit folgendem zitiert, dass die USA und Russland von Zeit zu Zeit in verschiedenen Regionen der Welt aneinanderstoßen, wo ihre Interessen kollidieren, ist eher die Norm als die Ausnahme. Und es ist aber so, dass wir alle wissen, es ist quasi unglaublich gefährlich, wenn die regelmäßig entweder quasi auf dem Gebiet, was von jeweils anderen beansprucht wird, üben oder wenn quasi da fast die aneinander geraten. Hier konkrete Zahlen dessen, was da immer wieder passiert. Ich zitiere mal, unsere Datenbasis, die wir aus öffentlich zugänglichen Informationen erstellt haben, ergibt von Januar 2013 bis Dezember 2020 etwa 2.900 berichtete Ereignisse zwischen NATO-Verbündeten und Russland, die Einsätze durchführten, die sie in gefährliche Nähe zueinander brachten. Außerdem gingen die jährlichen Zahlen in diesem Zeitraum nach oben. Jetzt garantiert kein Friedensengel, der hier zu sehen ist. Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, weist auf einen Sachverhalt hin, der im Kontext dieser Manöver relativ problematisch ist, dass es nämlich inzwischen nichts mehr gibt wie zu Zeiten des Kalten Krieges, nämlich ein rotes Telefon, dass, falls da irgendwas ist, man quasi da hin und her telefonieren könnte. Er sagt, es gibt kein gemeinsames Krisenreaktionszentrum der NATO und Russlands und es gibt wenn irgendwelche Vorfälle sind, keine Absprachen, wie die dann gehandelt werden sollen. Und insofern ist relativ unklar, quasi, was dann in so einem konkreten Fall passiert. Was insgesamt, glaube ich, klar ist, ist, dass mit dem, was an Manövern stattfindet, die Kriegsgefahr insgesamt gestiegen ist. Das wissen insbesondere auch die Militärs, die die entsprechenden Übungen durchführen. Hier ein Zitat von dem britischen Army Chief. Viele der traditionell diplomatischen Instrumente und Mechanismen, mit denen Sie und ich im Kalten Krieg aufgewachsen sind, gibt es nicht mehr. Und ohne diese Instrumente und Mechanismen besteht ein größeres Risiko, dass diese Eskalation zu einer Fehlkalkulation führen könnte. Ich denke, das ist die eigentliche Herausforderung, mit der wir hier konfrontiert werden. Übersetzt, Kriegsgefahr nimmt zu. Ihr kennt vielleicht diese Doomsday Clock. Wie nahe ist man quasi einem möglichen Atomkrieg? Wie wir sehen, ist die Zahl inzwischen quasi so, dass man sehr, sehr nah wieder an der 12 ist. Und insofern eine sehr hohe Gefahr besteht. Wie konkret wir uns mit Manövern beschäftigen müssen, wird auch nochmal deutlich, wenn wir jetzt die letzten Tage uns nochmal angucken. Da ist der strategische Kompass der Europäischen Union in einem ersten Entwurf bekannt geworden. Und die Europäische Union hat ja in diesem strategischen Kompass, das ist für mich persönlich eine skurrile Geschichte, weil ich habe, weiß nicht wie oft, im Verteidigungsausschuss und schriftlich und sonst wie versucht, irgendwie an diesen strategischen Kompass und die Entwürfe ranzukommen und Parlamentsbeteiligung einzufordern. Und es war nie möglich. Jetzt ist es so, dass er da ist. Und man will konkrete Kapazitäten schaffen innerhalb der Europäischen Union für schnelle Einsätze. Das ist die Schlussfolgerung, die dort quasi aus dem Afghanistan-Einsatz gezogen werden. Völliger Humbug, weil es war ja nicht das Problem, dass quasi es keine EU-Truppen in Afghanistan waren, sondern es war das Problem unter anderem, dass überhaupt da Truppen quasi hingeschickt wurden. Und man will hier, das wird angekündigt, ab 2023 regelmäßige Live-Übungen für die Einsatzbereitschaft und Interoperationalität als Europäische Union durchführen. Und die Begründungen sind auch relativ offen und sind hier nochmal sehr genau benannt. Also das heißt, wir sind mit dem Themenkomplex Manöver im Grunde genommen mittendrin. Wir haben insgesamt eine enorme Zunahme seit Ende des Kalten Krieges. Wir haben dadurch eine höhere Kriegsgefahr. Es wird immer offener gesagt, warum diese Manöver durchgeführt werden. Und insofern sind die Manöver nicht nur eine gefährliche Machtdemonstration, sondern wie der Titel unseres Kongresses heißt, Manöver sind Brandbeschleuniger in einem geopolitischen Konflikt, der immer heißer wird. Soweit mal von meiner Seite aus. Mir fliegt rechtzeitig das Mikrofon runter. Ich danke euch.
Ja, danke schön. Danke schön, Tobias. Dann würde ich sagen, also für die Einführung ins Thema, und würde die Gelegenheit nutzen, eine erste Fragerunde an euch zu geben. Ich glaube, ich mache es so. Magst du machen, Mario, oder was? Ah ja, okay. Gut, dann kann ich sitzen bleiben, ist umso besser. Und würde euch bitten, euch zu melden, wenn ihr Fragen habt.
Raschelt oder geht's? Okay, ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag, der war sehr informativ und sehr gut. Ich hätte nur eine Frage, weil ich in der letzten Zeit auch viel mehr wahrnehme, dass Polizeien und Bundeswehr miteinander üben. Weiß ich nicht, ob das hier zu dem Thema passt, aber mich würde vielleicht doch eine Einordnung in den Komplex nochmal interessieren.
Also ich fand diese Zusammenfassung jetzt schon auch nochmal interessant. Es waren jetzt für mich keine völlig neuen Infos, aber einfach nochmal diese Eskalation der Konfrontationsstrategie, vor allem mit Russland, war ja überdeutlich. Und die Frage von mir wäre nach dem Warum, welche Interessenlage stehen eigentlich dahinter? Und ich würde auch schlichtweg nochmal fragen, welche imperialistischen Interessenlagen.
Ja, meine Frage zielt eher ein bisschen konkreter auf die 101 Manöver ab, die du vorgestellt hast, beziehungsweise kurz angerissen hast. Genau, welchen Teil hat daher Marine, Luft, genau, vielleicht jetzt auch die genau, vierte und fünfte Domäne, sowohl genau, digitale Kriegsführung als auch Weltraum? Und genau, was lässt sich daraus vielleicht ableiten? In welchen Größenordnungen sind die großen Manöver dieser 101 Manöver, die du benannt hast?
Hast du eine Einschätzung oder kannst du erklären, wie diese diplomatischen Mechanismen wie der heiße Draht abgeschafft wurden? Also wie kann sowas überhaupt passieren?
Ja, danke für die Einführung. Die viele Statistiken hast du jetzt über die NATO gezeigt. Gibt es einen ähnlichen Zuwachs von Manövern auf der russischen Seite und vielleicht auch in Kooperation mit China? Also gibt es da sozusagen so ein Sich-Aufschaukeln? Das war ja Wesensbestandteil des Kalten Krieges.
Auch vielen Dank für das Referat zum Einstieg. Es ist ja so, dass man in den Medien, in den sogenannten Qualitätsmedien immer so gut wie nichts darüber erfährt, wenn man nicht direkt betroffen ist von Militärtransporten in der Region. Und mich würde interessieren, wie man diesen Zustand verändern kann, dass man einfach in der Öffentlichkeit viel mehr darüber erfährt. Was können wir an Infokampagne starten, dass man diese Schweinereien viel mehr öffentlich machen kann?
Mich würde interessieren, es gibt ja auch die zunehmende Zuspitzung in der Auseinandersetzung mit China. Und jetzt ist ja diese Fregatte Bayern da im chinesischen Meer unterwegs. Und mich würde interessieren, was da die Hintergründe sind und was da gerade am Laufen ist.
Also Entschuldigung, die sogenannten Qualitätsmedien, wie es benannt wurde, die berichten ständig über Manöver. Diese Manöver werden groß angekündigt, die stehen ständig in der Zeitung. Gerade wegen diesem Ding, dass bei Manövern ständig was kaputt geht und dass es total laut und nervig für die Anwohnenden ist. Und die PR-Onkels bei der Bundeswehr machen dementsprechend viel Propaganda und sorgen dafür, dass das in die Zeitung kommt. Also die These, dass die Medien nicht über diese Manöver berichten würden, das stimmt einfach nicht. Guckt in die Zeitung, die werden offen angekündigt. Dankeschön.
Das Spannende ist ja, ich würde dem zustimmen, dass die angekündigt sind und dass die, also ich hatte ja das eine Zitat da gebracht von diesem Manöver im bayerischen Raum. Das Interessante ist, dass die politische Bedeutung und die Dimension nicht drin ist in den Medien. Das ist allerdings natürlich die politische Gewichtung. Und insofern ist schon die Frage quasi, wie kann man sowas öffentlicher machen. Ich hatte mal, da hat sich eine linke Landtagsabgeordnete aus Brandenburg an mich gewandt, weil die in einem Dorf bei einem Manöver praktisch alles Zentrale, was da so an Verkehrssachen waren, einfach kaputt gefahren haben. Und das war jetzt so, dass das 3 Jahre lang lief, bis quasi irgendwelche Entschädigungen gelaufen sind. Und zum Teil wurde das nicht anerkannt, weil der Gartenzaun irgendwie, also es war ein Heidentheater. Das war interessant, das mal an einem ganz konkreten Beispiel quasi das mal durchexerziert zu bekommen. Und effektiv war das so, dass es quasi so von den verschiedenen Behördenseiten, insbesondere vom Landratsamt, quasi suggeriert wird, naja gut, das ist halt der klassische Nebenschaden, das muss man halt in Kauf nehmen. Und da, glaube ich, ist ein ganz zentraler politischer Ansatzpunkt, dass man deutlich macht, nee, natürlich ist das nichts, was man in Kauf nehmen sollte. In dem konkreten Fall gab es tatsächlich auch eine Politisierung dann in dem Dorf, dass die gesagt haben, sie wollen das nicht mehr. Also sie wollen einfach nicht mehr, dass da diese Panzer durchgehen, und die sind relativ nahe bei einem größeren Truppenübungsplatz. Insofern ist es tatsächlich in dem konkreten Fall relevant. Ein zweiter Punkt, wo ich glaube, wo man was machen kann, ist, dass man die politische Bedeutung von Manövern in die Debatten deutlicher rausstellt, was wir jetzt ja mit dem Kongress auch machen wollen, weil es eigentlich relativ offensichtlich ist, dass die Anzahl der Manöver zugenommen hat. Soweit ich das gesehen habe, ist es so, dass zum Beispiel auf russischer Seite die Manöver auch zunehmen. Es ist nur gleichzeitig so, dass immer interessant ist, auf welchem Gebiet finden Manöver von welchen Ländern statt. Und da ist es so, dass auf russischer Seite meistens quasi, nicht selten quasi in Kombination mit Weißrussland oder anderen Ländern, aber meistens ist es so, dass es quasi auf russischem Gebiet selbst stattfindet. Und das bei den NATO-Staaten natürlich anders ist, dass die zentralen Akteure, das wird Claudia nochmal bei der Defender 2021-Sache relativ genau beschreiben, ist ja der größte Akteur zum Beispiel, sind die US-Truppen. Wir haben auch nicht selten die Situation, dass französische oder deutsche Truppen quasi die größten Truppensteller jeweils sind. Also bei diesem Manöver in Norwegen zum Beispiel, ich müsste gerade überlegen, wer da der größte Truppensteller war, aber es ist auf jeden Fall so, dass also es nicht zum Beispiel Norwegen selbst war. Was ich einen sehr wichtigen Punkt finde, ist die Frage mit gemeinsamen Übungen und Manövern Polizei und Bundeswehr. Das findet verstärkt statt. Da ist es so, dass ja mit Corona so ein, ich nenne es mal, ein fließender Prozess stattfindet. Und das war ganz spannend im Verteidigungsausschuss, dass immer an dem Punkt, wenn es um polizeiliche Aufgaben durch die Bundeswehr ging, das war quasi die rote Linie, die wir noch irgendwie gehalten bekommen haben, indem wir immer wieder nachgefragt haben, was ist genau die Funktion und so weiter. Allerdings gibt es relativ viele gemeinsame Übungen, Polizei, THW, Bundeswehr inzwischen. Und insofern ist das ein ganz, glaube ich, ein ganz relativ kritischer Komplex. Weiß gar nicht, ob Martin vielleicht bei seinem Vortrag noch ein bisschen drauf eingehen wird, nicht. Aber ist auf jeden Fall, glaube ich, was, wo eindeutig zunimmt und wo natürlich diese ganze zivil-militärische Zusammenarbeit, die ganzen Strukturen, die es da gibt bei den Landratsämtern inzwischen, auch eine relativ wichtige Rolle spielen. Warum finden die Manöver statt? Ich meine, das ist Machtprojektion, die da stattfindet, militärisch. Und das Interessante ist tatsächlich, dass, also hatte ich ja gerade bei dieser Debatte, die ich da am Hambacher Schloss hatte, das gibt tatsächlich so ein völlig einsilbiges Narrativ. Aber Russland hat doch. Aber Russland hat doch. Und das ganz interessant war dann, als es dann um China am Ende ging, war irgendwie so, dass der Michel Friedmann, der das moderiert hatte, dann gesagt hat, ja, warum wird da eigentlich nicht mit gleichem Maß gemessen? Und dann kam die relativ offene Antwort von der Frau, die so aus dem, das nennt sich Europe Open Society, das ist nichts anderes wie eine Lobbyorganisation der Rüstungsindustrie. Und die hat dann relativ offen gesagt, naja, da gibt es halt stärkere wirtschaftliche Verbindungen, da muss man natürlich auch darauf Rücksicht nehmen. Das fand ich ganz offen und schön gesagt. Insofern, natürlich geht es da um imperiale Interessen, natürlich geht es da um Machtprojektion, das ist, glaube ich, relativ klar. Warum wurde dieses rote Telefon abgeschafft? Sehr gute Frage. Das ist tatsächlich eine Gemengelage, wo halt einfach offensichtlich wird, dass es unglaublich gefährlich gerade ist. Und ja, zum Beispiel der NATO-Russland-Rat, über den ja viel noch kommuniziert wurde, funktioniert ja auch nicht mehr. Und es ist so, dass bis hin zu parlamentarischen Vertretungen, zum Beispiel in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, es ja drohte, dass quasi da zum Beispiel die russische Seite dann nicht mehr teilnehmen wird. Das ist jetzt nochmal verhindert worden. Aber das ist halt einfach insgesamt so, da gibt es kaum mehr Kommunikationsdrähte. Und je weniger die vorhanden sind, desto schlechter. Und das, was man halt politisch feststellen muss, ist, diese Drähte sind schlechter als während des Kalten Krieges. Und das ist kein guter Hinweis. Und dann noch die Frage mit quasi der Fregatte Bayern. Das Interessante ist ja, was man damit im Grunde genommen machen will, ist, dass man signalisiert, man spielt dort mit. Dieses Signal ist relativ offensichtlich. Gleichzeitig ist es so, dass eine Fregatte in diesem Raum jetzt nicht wirklich so militärisch was Bedrohliches ist. Allerdings ist die natürlich eingebunden, diese Fregatte, in das, was zum Beispiel von Seiten der USA dort gerade an allen möglichen hin und her geschiffert wird. Und im Gegenzug dazu von chinesischer Seite ebenfalls stattfindet. Also insofern findet in diesem Raum durch die Manöver gegenseitiges Hochrüsten statt. Und diese Fregatte Bayern ist quasi der Hinweis, die Deutschen wollen mitspielen. Inwieweit eine Fregatte da der zentrale Punkt ist, weiß ich nicht, aber immerhin, weil sie wollen sie mitspielen. Genau, das waren, glaube ich, so die Fragen. Und vielleicht einfach nochmal abschließend das, was ich zu Beginn gesagt habe. Ich glaube, dass wir ja auch mit dem Kongress deutlich machen wollen, Manöver sind was, was man mehr wieder in den Fokus nehmen muss. Und auch einfach die politische Bedeutung und auch einfach das, was man mehr öffentlich macht, was da insgesamt stattfindet und was die Hintergründe auch von solchen quasi Manövern und Übungen sind.
So, danke Tobias erstmal für die erste Fragerunde. Wenn ich es richtig verstanden habe, versuchen wir jetzt mal das technische Neuland zu betreten und Fragen aus dem Theatersaal bzw. dem Chat abzurufen. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert.
Ich bin
er soll einfach, euch. Einfach sprechen, soll ich mal irgendwie versuchen.
Hört ihr mich unten? Ja. Perfekt. Also es kam zunächst im Chat der Hinweis, dass der Friedensbewegung einer detaillierten Liste von NATO-Manövern fehle, die also nach Datum, Region, Zielrichtung, Teilnehmern und Waffengattungen systematisch auflisten. Und daran anschließend die Frage, ob es hier in Deutschland oder Europa ein Medienbüro oder Friedensinstitut gibt, wo es entweder eine derartige Übersicht oder Auflistung gibt oder wo auch die Möglichkeit besteht, sich selber einzubringen und daran zu arbeiten. Das ist genau zunächst alles aus dem Chat.
Also diese Liste gibt es zumindest jetzt Stand noch. Die hatten wir immer abgefragt. Und da ist es so, dass auf der politischen Ebene war relativ klar, dass zum Beispiel ja zu diesen Manövern, die damals über Bremerhaven gelaufen sind, lief einiges an Aktionen und an Protesten. Und bei Defender 2020 lief auch einiges. Und zentral ist natürlich, dass man weiß, wo da wie was stattfindet. Den politischen Hinweis, den ich geben würde, ist, wir sollten nicht nur auf die großen Manöver achten, sondern es gibt eine ganze Reihe von kleineren, die durchaus quasi politisch auch relevant sind.
Dann denke ich, dass wir nochmal in eine Fragerunde im Saal gehen.
Wir haben jetzt auch etwas professionellere Überstülper fürs Mikrofon, aber ich würde euch trotzdem vielleicht bitten, nach Möglichkeit mit Maske zu sprechen. Hier war eine Wortmeldung vorher, oder?
Ja, mich würde mal interessieren, die fehlenden Kommunikationswege oder die kaum mehr vorhandenen Kommunikationswege, die wiederzubeleben werden oder ob es da Ansätze gibt, die wiederzubeleben. Also es kommt ja auch noch Russland, China dazu. Also wie sieht es aus und wie bewertest du da die Ansätze unter der neuen Regierung, so sie denn die Ampel, wie die Ampel aussieht?
Also ich wollte noch mal zu dem strategischen Gesamthintergrund fragen. Es wird ja immer wieder diskutiert, dass die USA als unbestritten mächtigste Weltmacht auf dem absteigenden Ast ist, vor allem von ihrer ökonomischen Seite her. Und China eben auf dem aufsteigenden Ast. Und aus dieser Konstellation heraus eine besondere Aggressivität der USA und der von ihr geführten Militärbündnisse, also sowohl NATO als auch jetzt im Indopazifik herrühren. Da hätte ich ganz gern noch eine Aussage von dir, Tobias.
Jetzt würden, glaube ich, die meisten Leute, die egal in wahrscheinlich den meisten Ländern leben, sagen, dass erstmal ein Militärmanöver und die Landesverteidigung für den Ernstfall zu üben, keine schlechte Sache ist. Was würdest du dem entgegnen?
Wege der Kommunikation finde ich eine sehr gute Frage, weil wir eigentlich eine etwas verrückte Gemengelage haben, dass unter der Trump-Administration sämtliche internationalen Verträge, die zum Beispiel Abrüstung bedeutet haben, außer dem Start-Abkommen praktisch alle gekündigt wurden. Das ging bis zu Open Skies. Open Skies war das Abkommen, mit dem die jeweilig militärisch andere Seite Überflüge über die jeweiligen Regionen quasi der anderen fliegen konnten. Und damit zum Beispiel große Militärbewegungen und so weiter immer der anderen Seite bekannt waren. Und das Open Skies Abkommen wurde dann von Seiten der Trump-Administration gekündigt. Und wie in den meisten Fällen war es so, dass quasi die Kündigung zuerst von der US-amerikanischen Seite kam und dann die russische Seite dem nachgezogen ist. Und interessant ist, dass im Grunde genommen die Biden-Administration keine wirklich ernsthaften Versuche unternimmt, diese verschiedenen Abrüstungsverträge wieder zu revitalisieren. Maas hat sich immer zitieren lassen, dass diese verschiedenen Verträge ihm sehr, sehr wichtig seien. Das bezweifle ich, weil es praktisch keine wirklichen Initiativen von Seiten der Bundesregierung gab. Und zum Beispiel sowas wie dieses Open Skies Abkommen, aber natürlich eine ganz wesentlicher Punkt wäre für so eine Kommunikation. Und wenn es das nicht gibt, ist es natürlich tatsächlich einfach problematisch. Und wenn ich mir angucke, es gab jetzt zum Beispiel während der de facto gescheiterten Klimakonferenz in Glasgow, gab es jetzt eine gemeinsame Initiative der USA und Chinas. Das fand ich interessant, weil ja offensichtlich man dann da miteinander geredet hat. Was gleichzeitig bei dem, was da jetzt quasi im südchinesischen Meer passiert, nicht. Also da wird nicht miteinander kommuniziert, sondern da wird quasi gegenseitig dann weiter eskaliert. Insofern wäre natürlich ein ganz wesentliches Moment, dass eine Bundesregierung sich dafür einsetzt, dass quasi über entweder solche eine Wiederbelebung von solchen Abrüstungsverträgen oder ansonsten auch quasi so ein rotes Telefon wieder etabliert wird. Und wie ich die Ampel insgesamt einschätze, ich habe es in einem Text mal geschrieben, der ja bei ihm ja auch erschienen ist, ich habe den Eindruck, die machen einen Unterschied zur vorherigen Bundesregierung, sie machen das Ganze wertebasiert. Ich habe das als wertebasiert aufrüsten überschrieben. Und das Interessante ist tatsächlich, dass die einzigen Initiativen, wo ich den Eindruck habe, die könnten abrüstungsmäßig eine Rolle spielen, tatsächlich von Rolf Mützenich im Moment ausgegangen sind. Nukleare Teilhabe zum Beispiel, seine Formulierung dazu war durchaus brauchbar. Aber ansonsten sehe ich da kaum irgendwas und habe eher die Befürchtung, dass die insgesamt, also nach dem, was im Sondierungspapier stand, einfach quasi die Aufrüstung weiter vorantreiben werden und das Ganze vielleicht noch ein bisschen demokratischer und ökologischer wird dabei, aber Aufrüstung bleibt auf jeden Fall. Also einen gewissen Zynismus möge man mir in dem Fall verzeihen. Zu der Gemengelage im südchinesischen Meer ist für mich eigentlich relativ klar, dass das zunehmend ein mögliches Kriegsgebiet ist. Und inwieweit die USA als Weltmacht auf einem absteigenden Ast sind, also die These teile ich so nicht. Insofern wäre es schwierig, dann quasi zu sagen, deshalb agieren sie da besonders. Ich gucke mir an, was da quasi im Bereich der Manöver stattfindet. Ich gucke mir an, was da an Stationierung von Truppen stattfindet. Ich gucke mir an, was quasi an Militär stationiert wird. Das ist relativ viel. und die jeweiligen Stützpunkte spielen da eine sehr wichtige Rolle. Und insofern sehe ich da eine relativ hohe Kriegsgefahr und ja, halte das von deutscher Seite, dass man da unbedingt mitspielen muss, für idiotisch. Wie man insgesamt, glaube ich, an den ganzen Bereich nochmal rangehen kann, ist, also die Frage quasi, wenn Leute sagen, ja, Manöver zur Landesverteidigung ist ja okay, aber was sonst? Ich glaube, was wir schon vermitteln können, ist, wenn geübt wird, wird auch eingesetzt. Und wenn zum Beispiel dieses Szenario, was ich gesehen habe beim Gefechtsübungszentrum, wenn das das konkrete Szenario ist, ist das ein Angriffsszenario gewesen. Also das war tatsächlich so, dass die zwei verschiedene Szenarien geübt haben und das zweite Szenario war so, dass Blau angegriffen hat. Und insofern, ich habe das auch nachher im Verteidigungsausschuss relativ scharf kritisiert und habe gesagt, okay, danke für den freundlichen Hinweis, aber ich habe an einer Übung quasi als Zeuge teilgenommen, wo ein Angriff von Seiten der NATO geübt wurde. Und das wird bisher öffentlich nicht so vermittelt. Und es war so, Blau hat da angegriffen bei dem einen Szenario. Und dann finde ich schon, dass man mit dieser Formulierung, der Krieg beginnt hier, schon ein Stück weiter kommt, weil es wird geübt, also wird auch eingesetzt. Und wenn nicht geübt wird, wird der Krieg auch nicht durchgeführt. Also insofern, so ähnlich wie bei den Rüstungsunternehmen, ist es so, dass wenn Manöver durchgeführt werden und wenn entsprechende Übungen sind, sind es die Übungen für den Krieg. Und der beginnt hier, da wo die konkreten Manöver stattfinden. Und das Interessante ist ja, dass diese Formulierung mit der Landesverteidigung, das ist ja quasi so diese, ich nenne das immer die Phase von der Leyen AKK, wo die quasi zurück angeblich zu Bündnis und Landesverteidigung gegangen sind. Was damit gemeint ist, ist ganz offensichtlich. Unter Bündnisverteidigung wird verstanden, dass NATO, also Bundeswehrtruppen im gesamten NATO-Gebiet stationiert werden. Dazu hat man inzwischen ein NATO-Gebiet, was quasi sehr weit gefasst ist. Und insofern ist es ein expansives Szenario. Und das muss man einfach sehr, sehr klar auch benennen, wenn es quasi immer heißt Bündnisverteidigung. Das Bündnisverteidigung ist im Grunde genommen eine Chiffre für sehr weitläufiges Stationierung der Bundeswehr. Und ich finde es bis heute nicht richtig, dass zum Beispiel der Einsatz in Litauen kein Mandat des Deutschen Bundestages hat. Das ist ein ganz normaler Auslandseinsatz. Die Soldaten kriegen die gleichen Gefahrenzulagen. Sie werden intern genau gleich behandelt. Also ich habe das mitbekommen bei den BTBS-Geschichten, also posttraumatische Belastungsstörungsgeschichten, die kriegen genau die gleichen Einstufungen, aber das eine ist ein Auslandseinsatz, das andere angeblich nicht. Das ist völliger Blödsinn. Natürlich ist das ein Auslandseinsatz und damit müsste der natürlich mandatiert werden, das würde aber nicht. Und genau, also deshalb glaube ich, dass man da eine Reihe von Argumentationen hat, dass Manöver einfach eine Vorbereitung von Krieg sind und das wollen, glaube ich, die wenigsten. Und insofern könnte man, glaube ich, mit so einer Argumentation weiterkommen. Gilt es auch für Einsätze in der Türkei? Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, weil
ob das auch für Einsätze in der Türkei gilt, war die Frage.
Genau, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Hinweis mit der Türkei. Ich habe ja immer wieder die Debatten, dass quasi von den NATO-Fans behauptet wird, man wäre ein Teil einer Wertegemeinschaft und würde ja quasi mit einer Reihe von demokratischen Staaten irgendwie zusammen agieren. Und ich bringe dann immer das Beispiel Türkei und dann wird auf der anderen Seite rumgestottert. weil sie es natürlich nicht leugnen können, was da passiert, dass die Türkei mehrere Angriffskriege in letzter Zeit mit durchgeführt hat und davon Waffen von anderen NATO-Staaten bekommen hat und so weiter. Insofern finde ich insbesondere den Hinweis in Bezug auf Türkei sehr richtig und sehr gut, wenn wir darauf hinweisen, wenn es so schön heißt, quasi, das wird ja wahrscheinlich eine Regelung sein, die diese Ampel treffen wird bezüglich Rüstungsexporte, dass insbesondere an NATO, EU und gleichgestellte Staaten weiterhin die Rüstungsexporte problemlos laufen werden dürfen. Da ist die Türkei mitgemeint. Das sind aber natürlich auch Staaten, und das wird häufig unterschätzt, wie Frankreich damit gemeint oder die USA, die in einer Reihe von Kriegseinsätzen sind und an die Waffen geliefert werden. Und da gibt es ja mit Frankreich zum Beispiel eine extra Regelung, die sogenannte De Minimis-Regelung, wo man nur einen bestimmten Anteil quasi muss das andere Land haben. Und dann kann man zum Beispiel, und auf die Weise landen auch Waffen aus Deutschland in Saudi-Arabien, via Frankreich. Also insofern finde ich den Hinweis in Bezug auf die Türkei sehr richtig. Und die NATO ist halt das Gegenteil von dem, dass irgendwas das mit Demokratie zu tun hätte. Nein, sie ist ein Kriegsführungsbündnis und sie übt mit diesen Manövern diese Kriege.
Ja, danke Tobias. Dann wäre noch mal die Frage, ob es in der Runde noch mal Nachfragen gibt oder Anregungen. Oder, oh ja, okay. Dann komme ich mal schnell vor und bitte langsam ein bisschen kurz, weil wir relativ weit fortgeschritten sind.
Ja, hallo, hört man mich? Hallo? Okay. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu hören, ob man dann auch selber im Mikrofon ankommt. Ich hätte noch mal eine Frage. Jetzt in dem Vortrag hieß es, dass die Kriegsgefahr allgemein gestiegen wäre und auch steigt durch den Einsatz dieser Manöver und dass es eine Machtdemonstration ist, die da stattfindet. Da wollte ich noch mal nachfragen, wofür genau denn jetzt diese Machtdemonstration gut ist, welche Interessen damit verfolgt werden. Da wurde vor dem Vortrag auch gesagt, da sollen der Zugriff auf Ressourcen gesichert werden. Da würde ich wissen gern wollen, warum militärisch, die könnte man doch auch einfach mit, also durch Geldmittel sich einen Zugriff auf Ressourcen, jetzt habe ich irgendwie meinen Satz verloren. Also halt Öl kaufen, durch Geld sich da Zugriff schaffen. Und dann hieß es noch, dass diese Eskalation, also den Krieg, dass das keiner will. Aber also auch gerade von deutscher Seite hieß es doch, dass deutsche Interessen am Hindukusch verteidigt werden. Da würde ich fragen, welche Interessen sind es denn? Und so vielleicht mal, ja.
Tobias bitten für ein Schlusswort für das erste Panel plus Beantwortung der Fragen.
Jetzt hast du ja als Bundestagsabgeordneter auch in den jeweiligen Ausschüssen dazu gesessen und warst ziemlich nah dran in der ganzen Entscheidung. Und was mich interessiert ist, Deutschland darf ja eigentlich gar nicht an Länder Waffen exportieren, die in irgendwelchen Kriegseinsätzen drin sind, laut Kriegswaffenkontrollgesetz. Und dann frage ich mich, wie kann es dabei sein, dass die USA ihre meisten laut SIPRI-Institut ihre meisten Waffen aus Deutschland importiert, wenn doch die USA ständig in irgendwelche Kriege verwickelt ist, wie Afghanistan, Irak und so weiter. Läuft es dann über die NATO, oder?
Ja, also vielleicht einfach nochmal zu dem ganzen Themenbereich quasi der Interessen. Zu diesem ganzen Themenbereich der Interessen. Ich meine, das ist offensichtlichst quasi, dass Militär eingesetzt wird, auch quasi zur Interessensdurchsetzung. Ich hatte eine sehr spannende Auseinandersetzung mit einem Abgeordneten, der jetzt auch schon länger nicht mehr Abgeordneter ist, weil er nämlich ein bisschen Geld auf die Seite geschafft hat. Ein gewisser Herr Niklas, wie hieß er, der Mannheimer Abgeordnete, das ist schon richtig schön verdrängt, Löbel Heser. Und der hat mal ganz offen benannt, natürlich würde die Bundesrepublik ihre Militäreinsätze auch deshalb machen, um quasi entsprechend an Rohstoffe ranzukommen. Es ging um den Somalia-Einsatz und es war im Grunde genommen ganz offen von seiner Seite aus. Und er meinte noch, er bedauert, dass quasi mal ein Bundespräsident wegen so einer Formulierung zurücktreten müsste. Das müsste er heute nicht mehr. Ist zumindest analytisch, glaube ich, nicht falsch. Es ist, glaube ich, unstrittig, dass Militär auch quasi für Interessensdurchsetzung eingesetzt wird. Die Frage, die ich immer an diejenigen habe, die eine solche Politik vertreten, ist: Glaubt ihr tatsächlich, dass das Mittelmilitär das effektivste ist? Aber die Frage ist eine, die meistens quasi im Raume stehen bleibt, weil ja häufig Militär sowas ist wie der Hammer und das Problem, was quasi damit bearbeitet wird, eigentlich kein Nagel ist, sondern irgendwas völlig anderes. Und insofern ist mein Eindruck der, man setzt Militär sehr stark für Interessensdurchsetzung ein. Es wäre aber durchaus in der einen oder anderen Situation möglich, das auch auf eine andere Art und Weise zu machen, kapitalistische Interessen durchzusetzen. Bezüglich der Rüstungsexporte an die USA finde ich einen wichtigen Hinweis. Es war immer so, dass bisher alle Bundesregierungen die NATO-Staaten, die EU-Staaten und gleichgestellte Staaten von den Regelungen von Rüstungsexporteinschränkungen ausgenommen haben. Und es quasi nur einmal vorübergehend zu einem Stopp bei der Türkei kam. Aber ansonsten sind die einfach quasi da ausgenommen. Und im Fall zum Beispiel von Frankreich ist es ganz offensichtlich so, dass man ja zum Teil in Mali direkt miterleben kann, wie quasi Truppen, die direkt miteinander kooperieren, die zum Teil die gleichen Waffensysteme haben, die einen offensichtlichst einen sogenannten Antiterrorkrieg führen und die anderen die logistische Unterstützung. Und die einen liefern quasi, die Firmen der einen liefern an die anderen, aber das spielt quasi keine Rolle, weil es ja in dem Fall ein NATO- und EU-Staat ist und das Gleiche gilt für die USA. Da spielt es einfach keine Rolle. Und welche imperiale Politik von NATO- und EU-Staaten und gleichgestellten Staaten geübt wird, ist da einfach quasi irrelevant. Wenn es um Rüstungsexporte und Rüstungsexportverbot geht, habe ich immer darauf geachtet, dass genau diese Länder immer auch mit gemeint sind. Weil nicht unwesentlich genau das, was du sagst, nämlich der Fall ist, dass da sehr viele Exporte in diese Länder laufen. Und da habe ich immer sehr darauf geachtet, dass zum Beispiel bei den Formulierungen im Linke-Wahlprogramm die Formulierung sich explizit auch immer auf diese Länder beziehen, dass auch dorthin keine Exporte laufen, weil das nämlich ein sehr, sehr gefährlicher Bereich wäre.